RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Nach der von Moskau überraschend angekündigten kurzen Feuerpause hat der ukrainische Präsident Selenskyj im Gegenzug eine Verlängerung um 30 Tage vorgeschlagen. Dies würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er im Internet. Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für Auswärtige Angelegenheiten Hipper erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen. Ihr zufolge könnte Russland den Krieg jederzeit beenden, wenn es wirklich wollte.
Im Petersdom in Rom wurde gestern am späten Abend die Osternachtsmesse gefeiert. Die Predigt von Papst Franziskus las stellvertretend für den erkrankten Pontifex Kardinal Battista Rei. Franziskus ermutigte darin, die Menschen Hoffnung zu verbreiten. Aus Rom Ivo Maruschik.
Auch wenn der Schatten des Bösen sich weiter in der Welt ausbreite, das Licht leuchte nur langsam auf, das sei eben der Stil Gottes. Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt, um sich nach seiner schweren Lungenentzündung zu schonen. Allerdings wird in Rom damit gerechnet, dass er zumindest am Ende der Messe beim traditionellen Segen Urbi et Orbi selbst anwesend ist. Das Sprechen fiel ihm zuletzt immer noch schwer.
Der Iran und die USA haben bei ihren indirekten Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm Teherans offenbar Fortschritte erzielt. In einer Woche sei im Oman ein drittes Treffen mit dem US-Sondergesandten Witkoff geplant, teilte der iranische Außenminister Araghchi in Rom mit. Dort hatte es gestern Gespräche unter Vermittlung des Oman gegeben. Die US-Regierung verdächtigt das iranische Regime, den Bau einer Atombombe voranzutreiben und verlangt deshalb den Stopp der Anreicherung von Uran. Der 1. FC Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause mit 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft verloren die Eisbären Berlin am Abend bei den Kölner Haien mit 1:2 nach Verlängerung. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 1:1 unentschieden. Das nächste Spiel findet am Ostermontag in Berlin statt. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus der Region auf rbb24.de. Das Wetter bis zum frühen Morgen bleibt es gering bewölkt und trocken. Bei 6 bis 2 Grad gibt es örtlich Bodenfrost. Tagsüber erst neblig, später sonnig und meist trocken bei 18 bis 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit nur einer Meldung, die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort ist zwischen Bottrop Süd und Oberhausen Neue Mitte wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Ansonsten haben Sie gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg, mein Name ist Amir Brecht. Hallo. In Rom gab es gestern die zweite Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran. Der Westen wirft dem Iran vor, heimlich an Atomwaffen zu arbeiten. Aber Teheran bestreitet das. Lisa Weiß über die Gespräche in Rom und die Hintergründe.
4 Stunden lang haben USA und Iran in Rom verhandelt. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen und in die Zukunft gerichtet, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi im iranischen Staatsfernsehen. Es habe Fortschritte gegeben. Am kommenden Samstag soll nach Angaben des Iran die nächste Verhandlungsrunde der Atomgespräche stattfinden. Zuvor soll es technische Gespräche auf Expertenebene im Oman geben. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran finden unter Vermittlung des Oman statt. Vor rund 10 Jahren hatte der Iran ein internationales Abkommen unterzeichnet. Das Land hatte sich verpflichtet, sein Atomprogramm einzuschränken. Dafür sollten internationale Sanktionen gegen den Iran abgebaut werden. Während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump waren die USA aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten neue Sanktionen verhängt. Der Iran sieht sich seitdem offenbar auch nicht mehr an das Abkommen gebunden und hat Uran so weit angereichert, dass viele Staaten davon ausgehen, dass das Land nach der Atombombe strebt. Der Iran weist das zurück. In seiner zweiten Amtszeit will Donald Trump ein neues Abkommen mit dem Iran erreichen und droht mit Bombenangriffen auf das Land, wenn die Gespräche scheitern.
Über die Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran in Rom hat meine Kollegin Andrea Oster vom WDR mit dem Nahostexperten Christian Hanelt gesprochen. Er beobachtet bei der Bertelsmann Stiftung das Verhältnis zwischen Iran, Israel und dem Westen und hat gefragt, warum führt die Regierung Trump wieder Gespräche mit dem Iran? Was treibt den Präsidenten an?
Trump, den leiten eigentlich drei Motivationen. Ein nicht militärisches iranisches Atomprogramm und die Reduktion der iranischen militärischen Gefahr für den Nahen Osten erhöht einfach die Möglichkeit für Geschäftsbeziehungen in die Region, für ein stärkeres Wirtschaftswachstum. Als zweites leitet ihn das Wahlversprechen, amerikanische Truppen aus dem Nahen Osten abzuziehen. Und ich glaube, dass auch persönliche Motivationen von Trump ihn leiten. Sein Abkommen mit Iran, das soll besser sein als das von Obama von 2015. Und es soll sicherlich für ihn auch persönlich friedensnobelpreisfähig werden.
Also das ist sein Ehrgeiz, dass er mal den Friedensnobelpreis bekommt, oder was?
Er hat sicherlich auch großen Ehrgeiz. Und seine Verhandler und auch viele Beobachter schätzen natürlich auch ein, dass die islamische Führung in Iran jetzt um den Machterhalt ringt, im Vergleich zu 2015 viel stärker unter Druck steht und dass daher viel eher die Möglichkeit besteht, dass das Atomprogramm und vielleicht auch das Raketenprogramm und andere Bedrohungen Irans in der Region zu reduzieren.
Kann der Iran überhaupt Nein sagen zu solchen Gesprächen? Hätte er eine Alternative?
Also die Entourage um den Revolutionsführer hat den Revolutionsführer, der ja irgendwie 86 Jahre alt ist, erstmal überzeugt und sehr anti-amerikanisch und anti-israelisch eingestellt ist, überzeugt, dass es für den Machterhalt der Islamischen Republik zielführender ist, jetzt in Verhandlungen mit den USA einzusteigen. Man ist dort von vier Seiten unter Druck. Einmal haben die israelischen Gegenangriffe im letzten Jahr schon die iranische Luftabwehr zerstört. Und das iranische Militär hat Sorge, dass ein weiterer israelischer oder auch israelisch-amerikanischer Angriff verheerende Folgen haben könnte militärisch. Das zweite ist, die Verbundmilizen des Iran im Nahen Osten, die Hisbollah insbesondere, sind sehr geschwächt. Die Amerikaner greifen weiter die Houthi-Rebellen im Jemen an. Es gibt im Iran eine sehr tiefgreifende Wirtschaftskrise. Die Staatskasse ist leer. Die Führung braucht den Sanktionsabbau. Und die Führung hat übrigens auch in ihrer eigenen Bevölkerung wenig Herrschaftslegitimation, gerade nach dieser brutalen Niederschlagung der Aufstände von 2022.
Die israelische Regierung wollte angeblich im Mai iranische Atomanlagen bombardieren. Und angeblich hat Trump gesagt, lass das sein. Was passiert da Ihrer Meinung nach? Hat Trump die Israelis in die Schranken gewiesen oder ist das auch eine Inszenierung?
Also militärisch gesehen beurteilen israelische Militärkreise oder auch Teile der rechtsgerichteten Regierung Netanyahu das kommende Jahr als eine im Prinzip militärisch günstige Gelegenheit, das iranische Atomprogramm militärisch anzugreifen, weil man die Flugabwehr im Iran ausgeschaltet hat. Aber man braucht halt die amerikanische militärische Unterstützung. Einmal, wenn Iran Raketen wieder auf Israel schießen sollte, dass dann die amerikanische Raketenabwehr mitfunktioniert. Und zweitens, wenn man rein militärisch das iranische Atomprogramm oder auch das ballistische Raketenprogramm militärisch wirklich stark zurückwerfen will, braucht man amerikanische Bomber und die bomberbrechenden Bomben, um eben die Atomanlagen wirklich eher zerstören zu können. Aber Trump hat der iranischen Führung ja auch weiterhin gedroht, Frau Oster, aber jetzt will er halt ausprobieren, ob es eine Chance auf eine friedliche Verhandlungslösung gibt.
Da waren wir ja schon mal. Also die internationale Atomenergiebehörde engagiert sich im Iran. Die Europäer, die haben dieses Abkommen maßgeblich mit ausgehandelt. Welche Rolle spielen sowohl Atomenergiebehörde als auch die europäischen Staaten noch?
Naja, vom Iran gehen ja mehrere Bedrohungen aus. Es ist ja nicht nur das Atomprogramm, das waffenfähig sein kann. Und der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, der war ja jetzt gerade in Teheran und er hat öffentlich gewarnt, dass Iran nicht weit weg entfernt ist vom Besitz einer Atombombe und dass es gilt, jetzt unter Zeitdruck zu verhandeln. Denn auch die IAEO hat starke Erfahrung bei der Kontrolle des iranischen Atomprogrammes. Also es gibt ihnen nicht nur das Atomprogramm die Herausforderung, das ballistische Raketenprogramm, die Verbundmilizen und es besteht die große Sorge, nicht nur übrigens bei Israel, sondern eben halt auch bei den arabischen Nachbarn, Saudi-Arabien, Emirate, Katar, dass wenn die Amerikaner die Sanktionen wirklich aufheben sollten, weil es eine Vereinbarung zum Atomprogramm mit Iran gibt, dass die iranische Führung dann wieder Finanzreserven bekommt, mit denen sie wieder aufrüstet und die in Milizen investieren kann. Das heißt, sie werden ihn schon darauf drängen, über ein Atomabkommen hinaus auch das Raketenprogramm und die Verbundmilizen mit in ein Abkommen einzubeziehen, damit das eine Rolle spielen kann.
Sagt der Nahostexperte Christian Hanelt von der Bertelsmann Stiftung im Gespräch mit Andrea Oster zu den Atomgesprächen zwischen den USA und dem Iran. Und damit gehen wir von der geopolitischen Bühne weg hin zur Theaterbühne.
Die ARD Infonacht.
Was passiert, wenn ein international erfahrener Regisseur in sein Heimatdorf zurückkehrt und damit über 100 DarstellerInnen eines der beeindruckendsten Passionsspiele Kolumbiens auf die Beine stellt? In Viterbo, dem ehemals gefährlichsten und heute friedlichsten Ort der Region, wird Kultur zur Kraftquelle. Markus Plate setzt diese spannende Geschichte für uns in Szene.
Eres tú el Mesías?
Lo soy.
In der Osterwoche wird Viterbo zur Bühne. Zwar gibt es auch anderswo in Kolumbien Passionsspiele, doch das kleine Viterbo mit nicht einmal 10.000 Einwohnern bietet eine sehr lebendige Künstlertradition aus Musikern, Kunsthandwerk und Schauspiel. Und mit Julian Diaz, einem Regisseur, der einst in Kolumbiens Kulturmetropole Bogotá inszenierte, bevor er vor über 10 Jahren in seine Heimat zurückkehrte.
Yo asumo la dirección hace 11 años.
Dieses Jahr bin ich nicht nur Produzent und Regisseur, ich spiele auch Jesus von Nazareth. Das bringt viel mehr Verantwortung, aber auch große Freude. Denn es ist mehr als ein Theaterstück. Die Menschen identifizieren sich mit Jesus. Da musst du Liebe, Energie und die Mystik Jesu in die Rolle hineinlegen. 5 Tage, 5 Akte. Eine Herausforderung.
La escenografía es fundamental.
Die Szenografie spiele eine zentrale Rolle, sagt Julian. Die Besucher sollen das Gefühl bekommen, selbst Teil der Geschichte und mitten in den biblischen Schauplätzen zu sein. 3 Monate intensiver Vorbereitung sind nötig. Ein Kraftakt für Julian, für Ausstatter, Schauspieler. Am Palmsonntag beginnt alles mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, in Viterbo begleitet von Live-Musik. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Wunderheilungen. Da geht es um Jesu Philosophie, seine Prinzipien. Richtig dramatisch wird es ab Gründonnerstag, das letzte Abendmahl, die Verleugnung durch Petrus, der Prozess. Am Karfreitag folgt die Via Crucis, der Kreuzweg, und am Ostersonntag schließlich die Auferstehung. Noch vor 20 Jahren galt Viterbo als eines der gefährlichsten Dörfer Kolumbiens. Drogenbanden hielten die Menschen in Angst. Heute zählt es zu den friedlichsten Orten in der Region, dank kulturellem Engagement, gesellschaftlichem Zusammenhalt und viel Eigeninitiative. Für Bürgermeister Nestor Ospina Grajales sind die Passionsspiele deshalb weit mehr als ein religiöses Ritual. Während der gesamten Osterwoche blüht das Dorf auf, auch wirtschaftlich. Viele Familien sind seit Generationen beteiligt. Unsere Inszenierungen sind inklusiv. Jung und alt machen mit, Menschen mit und ohne Behinderung, alle aus Viterbo. Kunst und Kultur sind Schlüssel für den Frieden und ein Schritt hin zu unserem Traum, Viterbo als beliebtes Reiseziel. Viterbo ist stolz auf seine Tradition. Auf dem lauschigen Hauptplatz erzählen große Fototafeln unter Bäumen von den Jesusdarstellern der letzten 10 Jahre. Doch für viele ist das Mitwirken selbst das Highlight des Jahres. Angela zum Beispiel spielt Veronika, jene Frau, die Jesus auf dem Weg nach Golgatha ihr Tuch reicht. Sie ist seit 7 Jahren dabei. Ich suche mir Texte, die den historischen Kontext vertiefen, biblische wie wissenschaftliche. Ich frage mich, wie haben sich die Menschen bewegt? Was trugen sie? Wie fühlten sie? Ich bringe meine eigenen Emotionen, meinen Glauben ein. Am meisten berührt mich jedes Jahr die Szene mit Lazarus. Mein Bruder ist verstorben und in der Lazarus-Szene stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn er von den Toten zurückkäme. Eine Woche voller Emotionen. Mütter weinen, wenn ihre Kinder gekreuzigt werden, als Jesus oder einer der beiden Diebe. Hunderte Darsteller bringen Jesu Leben auf die Straßen, die Bergpredigt, das letzte Abendmahl, Verhaftung, Verurteilung, Kreuzweg und Kreuzigung. Für diese Besucherin bedeuten die Passionsspiele weit mehr als Religion. Für mich als Viterbeña ist das ein Ausdruck von Spiritualität, von Gemeinschaft und Freude. Gerade wenn wir unsere Kinder, unsere Onkel und Tanten in Kostümen und Rollen sehen. Es macht uns stolz zu zeigen, wir sind ein vereintes Dorf, voller Talent, Einsatz und Werte. Am Ende fährt Jesus, spektakulär an einem Kran emporgezogen, ganz in Weiß und in Kunstnebel gehüllt, predigend gen Himmel, in den Nachthimmel von Viterbo, dieses kleinen Städtchens mit großer Bühne.
Und von genau dort berichtete Markus Plate. Heute ist Ostersonntag, ein Tag, der weltweit von Christen gefeiert wird. Allerdings gibt's immer wieder einige regionale Traditionen, wie zum Beispiel das Ostereiersuchen oder auch die Osterfeuer, was ja auch hier in Deutschland sehr beliebt ist. Aber unterschiedliche Bräuche und Traditionen zu Ostern gibt's eben vielerorts und darum geht's jetzt bei unseren ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Südafrika, Tschechien, Polen oder auch Schweden. Und genau da fangen wir jetzt auch an.
In Schweden startet Ostern mit vielen kleinen Hexen. Viele Kinder verkleiden sich mit Kopftüchern und Besen und malen sich rote Wangen und Sommersprossen ins Gesicht. Als Osterhexen klingeln sie dann bei den Nachbarn und bringen ihnen kleine Osterbriefe vorbei. Dafür bekommen sie Süßigkeiten oder sogar Geld geschenkt. Überhaupt werden in Schweden selten so viele Süßigkeiten gegessen wie zu Ostern. Die Supermärkte verkaufen tonnenweise Lösgodis. Das sind bunte Tüten, die man sich selbst zusammenstellen kann und die schwedische Kinder normalerweise nur am Samstag bekommen. Und es gibt sogar eine eigene Osterlimonade. Die ist braun und schmeckt genauso wie die Weihnachtslimo. Böse Zungen behaupten, die Restbestände werden vor Ostern einfach umetikettiert. Jana Sinram, Stockholm.
In Polen ist kaum ein Fest wichtiger als Ostern. Zu Ostern steht das Land, katholisch geprägt wie es ist, still. Jesus' Auferstehung wird am Ostersonntag schon am sehr frühen Morgen in Kirchen überall im Land gefeiert. Und auch für Menschen, die sonst nicht unbedingt jede Woche in die Kirche gehen, ist die Ostermesse ein wichtiger Termin. Auch wegen des großen Familienessens danach. Die Osterkörbe mit Wurst, Brot, Salz, oft Meerrettich für die Bitterkeit der Leiden Jesu und natürlich Ostereiern sind schon am Vortag vom Pfarrer geweiht worden. Danach bricht die Familie auf, um Nachbildungen von Jesus' Grab in den Kirchen der Umgebung zu besichtigen. Eine sehr alte Tradition mit gesellschaftlicher Sprengkraft, weil die Jesusgräber früher und heute oft genutzt wurden, um subtil politische Botschaften unterzubringen. Der spaßige Teil kommt aber erst am Ostermontag. Schmigus Dingus heißt der Brauch, irgendwo zwischen christlicher Taufe und heidnischem Ritus, der de facto eine Riesenwasserschlacht ist. Wer da nicht von Jugendlichen mit Wassereimern überrascht werden will, bleibt am besten zu Hause oder geht direkt wieder in die Kirche. Aus Warschau, Martin Adam.
In Tschechien ist Ostern ein wichtiges Fest mit alten Bräuchen, heidnischen und christlichen. Der Osterhase gehört aber nicht dazu und Süßigkeiten für die Kinder werden auch nicht versteckt. Aber viele Familien verzieren Eier und wer nicht selbst dazu kommt, wird auf den Ostermärkten fündig. Dort gibt es auch die traditionellen Osterleckereien zu kaufen. Kleine Judaskuchen, süße Osterlämpchen, ein großer runder Hefezopf oder Osterlebkuchen und Osterstollen. Am Ostersonntag wird oft Braten gegessen. Am Karsamstag ein Auflauf mit mindestens einer grünen Zutat. Grünes Bier gibt es an Ostern in Tschechien auch. Der wichtigste Feiertag ist für viele der Ostermontag. Vor allem im katholisch geprägten Mähren im Süden ziehen dann Jungen und Männer von Haus zu Haus und klopfen Mädchen und junge Frauen mit der Osterrute ab, der Pomlaska aus jungen Weidenzweigen. Ein alter Fruchtbarkeitsbrauch. Die Männer bekommen zum Dank eine Schleife um die Rute und ein bemaltes Ei, oft auch Schnaps. Manchmal wird auch mit Wasser gespritzt und manchmal dürfen sich die Frauen wehren. Auf jeden Fall geht es feuchtfröhlich zu. Marianne Allweis, Prag.
Auch in Südafrika ist Ostern vor allem ein Familienfest. Man trifft sich, man geht zusammen in die Kirche, man isst zusammen und wer sich das leisten kann, der kauft Schokoladeneier und Schokoladenhasen. Und ja, es werden auch Ostereier versteckt, vor allem in Familien, die europäische Wurzeln haben. Ein typisches Karfreitagsessen ist Pickled Fish. Schmeckt ziemlich säuerlich. Der Fisch wird nämlich erst gebraten und dann ein paar Tage lang in Essig eingelegt, um daran zu erinnern, dass Jesus am Kreuz kein Wasser zum Trinken gegeben wurde, sondern Essig. Zwiebeln und Knoblauch sind auch drin, der Rest ist Geschmackssache, da hat jede Familie ihr Geheimrezept. Und dieser saure Fisch, der Pickled Fish, kommt dann kalt auf den Teller. Vor allem rund um Kapstadt ist das eine Tradition. Dazu gibt's im ganzen Land Hot Cross Buns, warme Brötchen aus Hefeteig mit Rosinen, kandierten Früchten und sehr viel Zimt. Obendrauf ein Kreuz aus Zuckerguss. Das Ganze ist ziemlich süß und sozusagen eine Art Gegengift zu dem kalten, sauren Fisch. Natürlich wird aber auch zu Ostern sehr viel gegrillt, weil wir schließlich in Südafrika sind und weil man sich über die letzten warmen Spätsommertage freut, bevor es dann hier in Richtung Winter geht. Stefan Überbach, Johannesburg.
Und das waren unsere Korrespondenten aus Südafrika, Tschechien, Polen und Schweden mit Eindrücken, wie dort jeweils Ostern gefeiert wird. Mitten im Leben und nochmal ganz von vorn anfangen oder mit 30 nochmal eine Ausbildung anfangen, das geht. Und das geht auch bei der Polizei. In Schleswig-Holstein sogar mittlerweile bis 47. Und der Fachkräftemangel ist auch nicht der einzige Grund dafür. Marian Schäfer hat eine Frau getroffen, die diesen Schritt gewagt hat. Und für einen Tag war er im Ausbildungszentrum der Polizei in Eutin an ihrer Seite.
Ein Montagmorgen in der Sporthalle der Direktion für Aus- und Fortbildung der Landespolizei Schleswig-Holstein. Maria Schumann gibt abwechselnd feste Schläge und Tritte auf Schlag- und Trittpolster ihres Gegenübers ab. Selbstverteidigung im Einsatz steht auf dem Stundenplan. Schumann ist Auszubildende im ersten Lehrjahr, mittlerer Dienst mit 39 Jahren. Zum Ausbildungsbeginn im August letzten Jahres waren unter den rund 2000 Bewerberinnen und Bewerbern nur 64 über 35-Jährige. 12 schafften die Prüfung, darunter Maria Schumann.
Das macht mir tatsächlich schon Spaß, weil ich eh sehr gerne und viel Sport mache. Aber musste natürlich auch was tun, gerade für den Lauftest. Ist mir also auch nicht zugefallen, aber es bringt auf jeden Fall Spaß.
Maria Schumann ist eigentlich gelernte Einzelhandelskauf- und Restaurantfachfrau. Bis vor wenigen Monaten arbeitete sie in einer Parfümerie. Solche Lebenswege sind bei der Polizei längst nicht nur möglich, sondern auch gewollt. Und zwar nicht nur, weil es immer schwieriger wird, ausreichend geeignete Bewerber und Bewerberinnen zu finden. Das sagt Jürgen Oelbeck, der stellvertretende Leiter der Aus- und Fortbildung.
Ältere Auszubildende bringen tatsächlich Fertigkeiten mit, die wir im Laufe der Ausbildung ja umfangreich schulen, die für einen Polizeibeamten auch wirklich wichtig sind im täglichen Dienst. Ich denke da an Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und da bringen gerade die Älteren doch schon eine ganze Menge mit.
Trotzdem bilden Frauen und Männer, die bei ihrer Bewerbung 35 Jahre oder älter sind, bislang eine nur kleine Gruppe. Aktuell absolvieren gerade einmal 36 von ihnen die Ausbildung bei der Polizei in Schleswig-Holstein, bei insgesamt knapp 1000 Anwärtern und Anwärterinnen in 3 Jahrgängen.
Und dann dürfen Sie nacheinander 5 Schuss auf die grünen Felder abgeben.
Von der Parfümerie zur Polizei. Für Maria Schumann ist das kein Widerspruch.
Also alle beiden Berufe von vorher sind ja mit Menschen gewesen. Super viel Kommunikation ist bei der Polizei extrem wichtig. Und beides Dienstleistungsberufe. Man kann ja irgendwo die Polizei auch als Dienstleister sehen. Deswegen gibt es schon gewisse Schnittstellen.
Ausbildungsleiter Jürgen Oelbeck sagt, dass viele Ältere sich vermutlich vom Auswahltest, der vielen Gesetzestheorie und der körperlichen Anstrengung abschrecken ließen. Für Maria Schumann war das nicht der Grund für die späte Bewerbung.
Der Hauptgrund ist halt finanziell einfach gewesen. Dadurch, dass ich natürlich schon ein paar Jahre Berufserfahrung hinter mir habe und ich natürlich für mich auch komplett allein aufkommen muss, war das halt jahrelang schon ein großer Schritt, ob ich das wirklich gehen möchte, mich nochmal zurückentwickeln in dem Sinne und vielleicht auch auf Geld oder Unterstützung von Familie angewiesen zu sein.
Um sich ihr bisheriges Leben weiter halbwegs leisten zu können, bessert die 39-Jährige ihr Ausbildungsgehalt von etwa 1.460 Euro brutto weiter in der Parfümerie auf. Gut 2 Jahre dauert die Ausbildung noch. Maria Schumann freut sich danach, in den sogenannten Einzeldienst zu gehen, also auf einer Polizeistation zu arbeiten, vor Ort und auf Streife zu sein, nah bei den Menschen.
Maria Schumann aus Schleswig-Holstein will mit 39 Jahren nochmal neu anfangen, und zwar bei der Polizei. NDR-Reporter Marian Schäfer hat sie einen Tag lang bei ihrer Ausbildung begleitet.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast. Die verrückteste erste Halbzeit in dieser Fußball-Bundesliga-Saison hat sich am 30. Spieltag zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart zugetragen. Zur Pause stand es nämlich 4:4. Das war dann auch der Endstand. Union-Trainer Steffen Baumgart wurde nach der wilden Partie gefragt, was er seiner Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt hat.
Dass es auf eine Art Spaß macht und auch ein geiles Fußballspiel ist und auf der anderen Art schon geguckt werden muss, dass wir dann wirklich auch den Job wirklich machen, der dann wieder wichtig ist. Das ist dann immer das Wichtigste und dann kann man so ein Spiel gegen eine sehr, sehr gute Stuttgarter Mannschaft dann halt auch mal mit einem Punkt beenden und den nehmen wir heute, glaube ich, sehr, sehr gerne mit.
Zumal dieser Punktgewinn für Union Berlin und Steffen Baumgart den Klassenerhalt bedeutet. Nur knapp 3 Tage nach dem Spiel bei Inter Mailand und dem bitteren Champions League aus waren die Bayern beim Tabellen-16. Heidenheim zu Gast. Am Ende steht ein 4:0-Sieg für die Münchner, was Joshua Kimmich wahnsinnig gut getan hat. Und das nicht nur, weil er selbst ein Tor geschossen hat.
Es war wichtig, dass wir ja ein Zeichen gesetzt haben, sowohl nach innen an uns selbst ein Zeichen gesetzt haben, aber auch nach außen. Man hat schon gemerkt, ich glaube, jeder im Stadion, jeder, der das Spiel heute gesehen hat, dass die Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind, ja, hochprofessionell war und sehr fokussiert.
Die Bayern auf Meisterkurs haben nun schon 9 Punkte mehr als Verfolger Leverkusen, der aber heute Abend noch beim FC St. Pauli spielt. Werder Bremen hat zum ersten Mal seit 10 Jahren den 4. Sieg in Serie geholt und klopft damit nun an der Tür zum Europapokal. Nach dem 1:0-Erfolg gegen das abstiegsbedrohte Bochum hat Siegtorschütze Mitchell Weiser aber keine große Klappe.
Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben jetzt Pauli zu Hause. Weiß ich jetzt nicht, wie die Tabelle ausschaut, aber jetzt kann man langsam mal auf die Tabelle schauen, aber trotzdem zählt es ja am 34. Spieltag.
Und da hat er recht. Stand jetzt ist Werder aber zumindest bis heute Abend Tabellen-Siebter. In der zweiten Fußball-Bundesliga wirkt es mal wieder ganz so, als wolle kein Team aufsteigen. Der Spitzenreiter HSV hat die Patzer der Konkurrenz nicht richtig nutzen können, hat am Abend nur 2:2 auf Schalke gespielt. Und das, obwohl die Hamburger seit der zweiten Minute nach einer roten Karte gegen Schalkes Karaman in Überzahl gespielt haben. Hinter Deutschlands bestem Tennisprofi Alexander Zverev liegen frustrierende Monate. Seit dem verlorenen Finale bei den Australian Open steckte er in einer tiefen Ergebniskrise. Pünktlich zu seinem Geburtstag heute hat er aber die Chance auf einen Titel. Und das vor heimischer Kulisse beim Turnier in München. Florian Hecht.
Alexander Zverev hat es tatsächlich geschafft. Er steht im Finale von München. Sein Halbfinale gegen den Ungarn Fabian Marochan war allerdings schon ein hartes Stück Arbeit. Obwohl es nur 1:30 gedauert hat. Im ersten Satz schnell ein Break vor, musste allerdings das Rebreak zum 2:2 hinnehmen und dann gingen beide in den Tiebreak, den Zverev dann für sich entscheiden konnte. Im zweiten erst lange alles auf der Reihe, das entscheidende Break zum 5:3 für Zverev dann, der sich mit 6:3 auch diesen zweiten Satz holte und jetzt im Finale auf Ben Shelton trifft.
Der Kampf um die deutsche Volleyballmeisterschaft geht auf die Zielgerade. Die Schweriner Volleyballerinnen sind mit einem Sieg in die Finalserie gegen Dresden gestartet. Clemens Paulsen war beim 3:0-Erfolg in der Halle in Schwerin dabei.
Es war ein hochklassiges, ein mitunter auch dramatisches erstes Final-Playoff. Beide Teams absolut auf Augenhöhe. Am Ende der SSC in den wenigen ganz entscheidenden Momenten, dann aber fast immer mit dem richtigen Spielzug. Es war eine überzeugende Teamleistung mit einer dann aber auch überragenden Leana Grosser. Die 17-jährige Außenangreiferin mit vielen Aktionen in den wichtigen Szenen wird zu Recht zur wertvollsten Spielerin dieses ersten Playoffs gewählt. Das zweite Spiel in Dresden dann am kommenden Mittwoch.
Bei den Männern wissen die BR Volleys seit dem Abend nun, auf wen sie in der Finalserie treffen. Und zwar auf die SVG Lüneburg. Die Niedersachsen haben im entscheidenden 5. Spiel der Halbfinalserie den Rekordmeister Friedrichshafen mit 3:1 Sätzen besiegt. Lüneburg steht damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Finale.
Und das war der Sport mit Ina Kast.
Synapsen. Der Wissenschaftspodcast. Forschung verständlich gemacht.
Also wir alle denken ja überhaupt nicht mehr darüber nach, sondern wir spülen und weg ist es.
Es geht um Leben und Kot.
Also wir verbrauchen in Deutschland die Energie von einem Kohlekraftwerk, um Nährstoffe aus dem Abwasser wieder zu eliminieren.
Und das können wir uns weltweit bald nicht mehr leisten.
Ich glaube, 2050 oder so werden deutlich mehr als die Hälfte aller Menschen schon in Großstädten leben. Und da kann man keine Kanalisation mehr bauen.
Eine Sanitärwende muss her.
Und wir stehen hier auf Deutschlands erster Recyclinganlage für Inhalte aus Trockentoiletten.
Unser Thema im NDR-Info-Podcast Synapsen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
Und einen Podcast hören Sie auch hier in der ARD-Infonacht gleich nach den Nachrichten. Allerdings geht es da um ein anderes Thema, nämlich die Ukraine, ihren Kampf gegen Angreifer Russland und die Rolle der EU und die Unterstützung für die Ukraine. Mehr dazu gleich in unserem Europa-Podcast.eu nach den Nachrichten.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zu einer Waffenruhe über Ostern bereit erklärt, falls Russland sich auch daran hält. Vorher hatte Kremlchef Putin überraschend eine einseitige 30-stündige Feuerpause ausgerufen. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Selenskyj hat Zweifel daran, dass Putin es ernst meint mit einer Feuerpause. Ihm zufolge dauern die russischen Angriffe an. Im Osten und Süden der Ukraine haben die Behörden Luftalarm gemeldet. Trotzdem sagt Selenskyj, wenn Russland plötzlich bereit sei, sich wirklich auf eine bedingungslose Waffenruhe einzulassen, dann werde die Ukraine entsprechend agieren und Russlands Handlungen widerspiegeln. Er hat außerdem vorgeschlagen, die von Putin verkündete Waffenruhe über den Ostersonntag hinaus zu verlängern. Skeptische Reaktionen kamen auch zum Beispiel von der EU-Kommission. Russland habe sich als Aggressor erwiesen. Man müsse deshalb erst klare Taten für eine dauerhafte Feuerpause sehen.
Die Gespräche zwischen dem US-Sondergesandten Witkoff und dem iranischen Außenminister Araghchi über Teherans Atomprogramm sollen am kommenden Samstag fortgesetzt werden. Das hat Araghchi nach der zweiten Verhandlungsrunde in Rom mitgeteilt. Über Inhalte der Gespräche gibt es noch keine Information. Die USA wollen ein neues Abkommen, das verhindert, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. In den USA hat es wieder landesweite Proteste gegen die Trump-Regierung gegeben. Vor dem Weißen Haus in Washington warfen hunderte Demonstranten dem Präsidenten vor, autokratisch zu regieren und Ausländer ohne angemessene Gerichtsverfahren abzuschieben. Auch in New York und zahlreichen anderen Städten versammelten sich Menschen. Aufgerufen dazu hatte die Gruppe mit dem Namen 50501. Papst Franziskus hat die Menschen an Ostern ermutigt, Hoffnung zu verbreiten. Unser ganzes Leben kann ein Zeichen der Hoffnung sein, so das katholische Kirchenoberhaupt in seiner Predigt zur Osternacht am Samstagabend. Aus Rom, Ivo Maruschik.
Papst Franziskus ließ sich dabei von Kardinal Battista Re vertreten, jenem mittlerweile emeritierten Kurienkardinal, der 2013 das Konklave leitete, aus dem Franziskus als Papst hervorging. Battista Re betonte aber, die Predigt habe der Papst selbst verfasst. Er rief die Gläubigen auf, den Mut nicht zu verlieren. Auch wenn der Schatten des Bösen sich weiter in der Welt ausbreite, das Licht leuchte nur langsam auf, das sei eben der Stil Gottes. Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt.
Das Wetter in Deutschland. Nur wenige Wolken, teils klar, im Norden und Osten gebietsweise Nebel, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Tagsüber zeitweise sonnig, vom Südwesten bis in die Mitte, ab Nachmittag Schauer und einzelne Gewitter. An den Küsten Regen möglich, Höchstwerte 10 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Niederbayern. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Da habe ich erfreulicherweise nicht viel für Sie. Die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort ist zwischen Bottrop Süd und Oberhausen Neue Mitte wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr früh gesperrt. Ansonsten haben Sie aktuell freie Bahn. Kommen Sie gut durch.
Die ARD-Infonacht.
Mit Amir Brecht. Hallo. Die EU steht nach wie vor felsenfest an der Seite der Ukraine. Aber wie geschlossen ist Europa bei seiner Unterstützung wirklich? Was kann Diplomatie jetzt noch ausrichten und wie realistisch ist eigentlich die Hoffnung auf Frieden zwischen der Ukraine und Russland? Darum geht's in der neuen Folge von Punkt EU, dem Europa-Podcast der ARD-Korrespondenten in Brüssel. Katrin Schmidt spricht mit ihrer Kollegin Sabrina Fritz und dem aktuellen Ukraine-Korrespondenten Florian Kellermann.
Es fällt ja häufig schwer, diese Eindrücke zusammenzubekommen. Auf der einen Seite die ukrainische Stadt Sumy, die am Palmsonntag von Raketen getroffen wurde. Cafés, Wohnhäuser und ein Spielplatz. Ja, nur als Eindruck, ich meine, die Verzweiflung des Bürgermeisters hören wir alle raus, auch wenn es auf Ukrainisch war. So viele Ukrainerinnen und Ukrainer waren auf den Straßen und der Feind habe eiskalt berechnet, sagt er, der Bevölkerung und der Stadt Sumy den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Und einen Tag später klingt es in der EU wieder so.
Damit ist klar, wer Frieden will, muss die Ukraine schützen, muss die Ukraine unterstützen.
Oder auch so.
We have to put the pressure, the maximum pressure on Russia to really end this war.
Ja, das war nur beispielhaft. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Viele andere sagen das Gleiche und vieles klingt natürlich auch genau wie seit 3 Jahren. Florian, wir würden gleich, weil es so schön ist, dass wir dich jetzt mal im Europa-Podcast haben. Wir haben gerade den Bürgermeister von Sumy gehört. Wie ist so deine Wahrnehmung nach dieser wirklich furchtbaren Attacke? Und es ist natürlich ja nur eine unter ganz, ganz vielen, aber die mal wieder besondere Aufmerksamkeit auch erregt hat. Kann man, was würdest du sagen, Desillusionierung, Hoffnungslosigkeit noch steigern? Hat sich noch mal irgendwas verändert?
Das hat schon noch mal eine Schockwelle durchs Land gesendet, das kann man schon sagen. Wobei Illusionen haben sich die Menschen hier nie gemacht in Bezug auf Putins Friedensabsichten. Das also keinesfalls. Aber viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dachten schon, dass Trump irgendwas in der Hinterhand hat. Also der US-Präsident, wenn er immer wieder gesagt hat, dass er den Krieg schnell beenden wolle. Manche haben das geglaubt, nicht so sehr bei denen, die das Ganze professionell analysieren und begleiten, aber bei den Menschen auf der Straße schon. Hoffnungslosigkeit würde ich nicht sagen. Das ist das Ziel Putins natürlich, dass er mit solchen Attacken erreichen will. Er will die Ukrainer komplett ihrer Moral berauben, aber das ist bisher meinem Eindruck nach nicht eingetreten.
Aber meinst du auch, das hat sich gedreht? Also wir hatten ja auch Anfang des Jahres, hat ja Zelensky, also der Präsident, auch wenn es nur taktisch war, auch immer wieder gesagt, er ist optimistisch, dass Trump da vielleicht wirklich, du hast es gerade beschrieben, irgendwie den Gesprächskanal zu Putin auch irgendwie nutzen kann zum Positiven. Es gab dann erste kleinste Ideen für Waffenstillstände. Aber jetzt klingt Zelensky ja auch schon wieder ein Stück weit anders und hat die USA ermahnt, nicht über die Kompetenzen hinaus zu verhandeln. Also würdest du sagen, auch dieses kleine Hai in der Hoffnung ist wieder weg?
Ich glaube, die Hoffnung war nie wirklich da. Also die Ukraine hat einem vollumfänglichen Waffenstillstand auch ohne Bedingungen zugestimmt. Aber Zelensky hat es ja auch immer mal wieder anklingen lassen, auch wenn er das nicht so offen gesagt hat, dass man davon ausgegangen ist, dass Russland da nicht zustimmen wird und dass es eher dann eben die Hoffnung war, dass Trump desillusioniert wird, enttäuscht wird von Putin und dann die Ukraine umso stärker unterstützt. Also die Hoffnung, dass Trump sozusagen auf die Nase fällt, die war da und sich dann eben besinnt auf die Ukraine. Das ist aber auch nicht eingetreten bisher.
Sabrina, wie hast du die letzten Tage erlebt? Es war, man kann sagen, so die Woche der Ukraine-Hilfe, auch so ein bisschen rundum ironischerweise diese Attacke auf Sumy. Wir hatten die Verteidigungsministerin in Warschau, dann hatten wir die Außenministerin in Luxemburg. Würdest du sagen, hat sich auch noch mal graduell was geändert über diese Bilder, die alle erschreckt haben?
Ja, es war für alle, glaube ich, noch mal so eine kalte Dusche. Es war für diejenigen, die schon immer vor Putin gewarnt haben, vor allem die osteuropäischen Länder, die gesagt haben, mit dem kann man keine Deals machen, der will keinen Frieden. Für die war das sicher auch nochmal eine Stärkung. Und das heißt auch für diejenigen, die gesagt haben, es hilft nichts. Die EU muss sich aufrüsten. Wir müssen die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Das ist ja eigentlich die Strategie der EU, die immer gesagt hat, wir müssen die Ukraine so stark machen, dass sie sich selbst verteidigen kann. Und selbst wenn es mal so ein bisschen, du hast das gerade angesprochen, Hoffnung auf Waffenstillstand, Stichwort Koalition der Willigen, wie kann man den absichern? Das hat, glaube ich, jetzt nochmal gezeigt, dieser Angriff, dass wir so weit noch lange nicht sind, sondern dass einfach diese Strategie weitergeht, weiter militärisch Europa und die Ukraine aufzurüsten.
Also dann machen wir, Sabrina, vor allem das mal konkret. Wir wollen diese Europa-Podcast-Folge ja auch nutzen, um wirklich zu sagen, wo stehen wir da jetzt? Was sind die Facts dazu? Letztes Treffen, ganz aktuell, wenn wir jetzt hier aufzeichnen, am Donnerstag vor Ostern, war das Treffen der Außenminister in Luxemburg. Haben die da was konkret auf den Weg gebracht?
Ja, also es gibt so viele Treffen und Kontaktgruppen und Formate. Also man verliert schon fast ein bisschen den Überblick. Ja, Deutschland, muss man sagen, spielt da wirklich eine wichtige Rolle. Und Deutschland, man kann es fast wie so ein Einkaufszettel runterbeten, was Deutschland jetzt nochmal alles an die Ukraine liefert. 4 IRIS-T, Luftverteidigungssysteme, Aufklärungsdrohnen, Schützenpanzer, Artilleriesysteme. Also das ist wirklich eine ganze Menge, wo man gesagt hat, damit kann die Ukraine konkret rechnen. Es geht natürlich auch um Geld. Die Länder geben Geld. Auch da können wir nachher nochmal ein bisschen zusammenzählen, was jetzt schon zusammen ist. Und dann, was auch wichtig ist, was die Ukraine ja immer braucht, ist Munition. Da gibt es die Anfrage, 2 Millionen Schuss Munition für dieses Jahr, da hat man jetzt so, 500.000 zusammen. Also es tut sich da wirklich eine ganze Menge und nicht alle Länder gleich, muss man schon sagen. Deutschland, Osteuropa da sehr weit vorne, die Südländer wie immer nicht so stark. Aber das war schon nochmal ein wirklich großes Statement, vor allem auch von Deutschland, muss man schon sagen.
Bilaterale Hilfe wäre das dann ja jetzt, weil wir haben weiterhin EU-seitig das Problem, dass wir im Kreise der 27 keine Hilfspakete gerade auf den Weg bekommen. Stichwort Ungarn, die ja grundsätzlich gegen jegliche Unterstützung für die Ukraine sind und enge Verbindungen oder zumindest Viktor Orban enge Verbindungen zu Putin im Kreml unterhält. Deswegen jetzt das, wonach momentan alle fragen, eine Kallas-Initiative. Du sagst schon, man kann leicht den Überblick verlieren. Das können vielleicht auch nicht alle einordnen. Was soll das jetzt nochmal sein?
Ja, Kaja Kallas, die Außenbeauftragte der EU, ehemalige Regierungschefin von Estland, wo man ja sagt, ob die so die richtige für so eine diplomatische Position ist, weil sie natürlich sehr, sehr anti-Russland, anti-Putin ist. Kann man natürlich verstehen, auch mit der Geschichte des Landes. Und sie hat großzügig angekündigt, dieses Jahr 40 Milliarden Euro von der EU für die Ukraine. Das ist inzwischen ziemlich zusammengeschrumpft auf diese, ich sage jetzt mal, 2 Millionen Schuss Artilleriemunition, für die man eben jetzt das Geld sammelt. Das sind am Ende so 5 Milliarden. Ja, die einen sagen, das schwächt sie, die anderen sagen, besser als nichts. Also damit kann die Ukraine auf jeden Fall rechnen. Aber sonst gibt es keine gesamten EU-Hilfspakete, weil die EU hat ja auch gar kein eigenes Geld, um jetzt irgendwelche Waffen zu kaufen und an die Ukraine zu liefern. Das müssen ja die Länder eigentlich immer selber machen.
Du lässt da Skepsis durchklingen. Wir haben das Glück, wir haben Kaja Kallas hier im Europamagazin auch persönlich fragen können. Sie wird es natürlich anders erklären und sagen, es hat auch Vorteile, dass ich Regierungschefin war und da Druck dahinter bekomme. Das hören wir uns auch einmal an.
First, in Europe things take more time than they take in Estonia, for example, where I was prime minister. So it has been one and a half months since the initiative came out. And what is positive is that we already have over 50% of the ammunition together that we need, or President Zelensky asked, like this 2 million rounds. When you take the longer term, the end goal is the 40 billion for 2025. In 2024, Europe did 20 billion. Already now it's 23 billion by Europeans.
Also sie sagt, sie ist im Prinzip auf einem guten Weg, diese 40 Milliarden zusammenzubekommen und rechnet auch vor, was sie an Zusagen schon hat. Das sei mehr als im vergangenen Jahr. Also wie das am Ende ausgeht, das ist Stand jetzt noch nicht klar. Es ist aber ja auch nur ein Teil von Geldern, die da vorbereitet werden.
Das stimmt, das ist ein Teil. Aber es ist schon nochmal eigentlich ein wichtiger, diese beiden Zahlen, 40 und ich sage jetzt mal 20 Milliarden, weil das ist ohne die USA. Also wir waren im letzten Jahr eben bei 40 Milliarden noch mit der Hilfe, mit dem Geld aus den USA, vor allem von Joe Biden. Und dieses Jahr rechnen wir jetzt eigentlich so mit der Hälfte, weil kein neues Geld mehr aus den USA kommt. Das muss man eben ganz klar sehen.
Und das versucht man zu ersetzen und das ist absolut schwierig genug, auch weil nicht alle dahinter stehen.
Genau.
Und weil häufig auch, und das wäre auch gleich nochmal eine Frage an Florian, weil wir kommen ja hier auch schon oft durcheinander, dann hatte Deutschland eigentlich schon ein paar Milliarden zugesagt, die rechnet dann aber möglicherweise Kallas mit ein in die Summe, wo sie sagt, die Länder haben das und das zugesagt. Das sind ja irgendwie Doppelbuchungen zum Teil auch. Wie nimmst du das wahr in der Ukraine? Kann man das noch so abzählen? Wann kriegen wir von wann was? Oder ist das eine Theorie, die völlig an der Realität in der Ukraine vorbeigeht?
Also als Beobachter hat man es schwer, den Überblick zu behalten, weil ja auch zum Beispiel bei diesen Versprechen dann immer Dinge dabei sind, die erst weiter in der Zukunft liegen. Ist ja klar, dass Deutschland keine IRIS-T-Systeme einfach so aus dem Ärmel schütteln kann, sondern dass das etwas ist, was für die Zukunft, wo eben nicht genau gesagt wird, wann gedacht ist. Aber ich gehe nun mal davon aus, dass sich die Kommunikation inzwischen verbessert hat und eingespielt hat zwischen der Ukraine und ihren Partnern und zumindest die Regierungsspitze weiß, womit sie wann rechnen kann. Das ist ja auch wichtig für die Organisation des Verteidigungskampfs. Was kann man gerade eben einsetzen? Was muss man aufsparen? Es gibt verschiedene Waffensysteme und so weiter. Vielleicht hat das Ganze ja auch ein bisschen System, denn öffentliche Informationen sind ja natürlich auch Informationen für den Feind der Ukraine, für Russland. Also insofern hoffe ich, die ukrainische Staatsspitze weiß genau, womit sie rechnen kann.
Und die ukrainische Staatsspitze stellt sich auch wahrscheinlich darauf ein, dass der US-Anteil da immer geringer wird und hat das Gefühl, sie kann sich auf die EU verlassen, dass die aufstocken oder?
Es ist schon sehr deutlich zu spüren, dass die Europäer die Ukraine weiter und stärker unterstützen wollen. Jetzt, wo die Hilfen aus den USA auslaufen, kann man sagen, also das Paket, das noch unter Joe Biden durch den Kongress gebracht wurde, zu Ende geht und es ja eigentlich unwahrscheinlich ist. Zumindest hat Donald Trump das in keiner Weise angedeutet, dass es nochmal ein neues Paket geben könnte. Also es ist schon zu spüren hier auch, dass die Europäer ihre Verantwortung stärker wahrnehmen wollen.
Also das ist natürlich auch etwas, was wir hier in Brüssel immer wieder hören. Ganz ohne die Amerikaner geht es nicht. Und da geht es um Logistik, wie werden Sachen transportiert. Da geht es um die berühmten Geheimdienstinformationen, die ja mal ausgesetzt wurden mit schwerwiegenden Folgen. Also das sagen schon auch die Europäer, wir brauchen die Amerikaner, es nützt alles nichts. Und das macht natürlich auch die ganzen Verhandlungen nicht einfacher.
Und die Europäer haben im Prinzip ja auch Großes vor. Nur ganz kurzes Update, da wollen wir heute nicht vertiefen. Wir haben ja vor wenigen Wochen auch die Ankündigung versuchen für 800 Milliarden Euro. Das ist so eine Schaufenstersumme, aber die stellt so ein bisschen die Größe der Aufgabe dar. Aufrüsten für die Ukraine und für die eigene Sicherheit, genau. In Kombination natürlich, man kann es nicht voneinander trennen. Wie sind wir da weitergekommen in den letzten Wochen, deiner Wahrnehmung nach, Sabrina?
Naja, okay. Also genau, 800 Milliarden auf die 27 Länder verteilt. Jeder soll schauen, wo er das Geld herkriegt oder Kredite aufnimmt oder so, ja. Wichtig da muss man nochmal sagen, Deutschland natürlich, das ja gesagt hat, wir haben da jetzt mal eine 500 Millionen für die Verteidigung vorgesehen. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Signal, aber ehrlich gesagt gibt es da jetzt, glaube ich, keinen neuen Stand. Aber ich finde es auch wichtig, dass du es nochmal sagst, es geht ja um die Unterstützung und Aufrüstung der Ukraine, aber auch der EU, weil das hören wir halt auch immer. Man weiß ja nicht, was hat Putin noch so vor.
Und die meisten dachten, gerade weil es um die Sicherheit ganz Europas jetzt ganz offensichtlich geht durch die Abkehr Trumps, dass auch noch die letzten Länder, die bislang noch dachten, vielleicht haben sie nicht so viel damit zu tun.
Spanien, über die Pyrenäen wird er schon nicht kommen, ne? Ja. Der Putin, aber ja.
Ja, aber da sind die nationalen Schuldenstände weiter das Hindernis, um dort aufzustocken? Oder ändert sich da irgendwas gerade?
Ganz kurzer Blick in die Zukunft. Wir haben ja im Juni den großen NATO-Gipfel in Den Haag und ich glaube, da wird man auf jeden Fall Zahlen, neue Burden-Sharing, also Verantwortung, welches Land muss was leisten. Ich glaube, bis dahin, wir haben jetzt auch gehört, der NATO-Generalsekretär ist überall unterwegs, führt Gespräche, weil dann, glaube ich, will man so ein Paket auf den Tisch legen und sagen, das machen wir, das leistet jedes Land. Vorher werden wir, glaube ich, nichts hören.
Alles klar. Das ist noch ein bisschen hin. Wir kommen auf einen Ausblick auch nochmal zu sprechen, aber die Frage nach, ich meine, Frieden ist sowieso viel zu groß, aber einem Waffenstillstand ist im Prinzip wieder etwas in weitere Ferne gerückt, als es zwischenzeitlich vielleicht nun mal schien oder so. Lasst uns trotzdem einmal gucken. Die EU, es wurde vor ein paar Wochen immer über große Tische, an denen man vielleicht mit dran sitzen könnte, um über irgendwie Ende des Krieges zu sprechen. Haben wir einen Platz gefunden inzwischen?
Nee, also leider nicht. Also bei allem, was wir hören, will Putin nicht mit der EU verhandeln. Er will das mit den Amerikanern machen oder wem auch immer, vielleicht noch ein bisschen mit den Chinesen, aber nicht mit Europa. Das stört ihn ja. Er will ja dieses westliche System eher destabilisieren oder vielleicht gar zerstören. Also da haben wir noch keinen Platz gefunden, muss man sagen.
Florian, aus der Diskussion in der Ukraine heraus nochmal deine Einschätzung, dass die EU da außen vor ist, gibt ein schlechtes Gefühl, ein gutes, was kann man machen? Trotzdem, du hast es vorhin, vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen ausführen, gesagt, diese Koalition der Willigen, dass dieses Stichwort, das relativ neu hier in Brüssel, spielt eine wichtige Rolle. Wie ist da die Gemengelage?
Ja, die wäre relevant, sobald es dann tatsächlich zu einem zumindest Waffenstillstand käme. Allerdings ist der, ja, wie du gesagt hast, in weiter Ferne. Und wenn jetzt die USA mit Russland sprechen, fragt man sich in der Ukraine schon, was das letztendlich mit der Ukraine überhaupt zu tun haben kann. Auch wer da spricht, ne? Steve Witkoff von US-Seite, Kirill Dmitriev von russischer Seite, also zwei Menschen aus der Geschäftswelt, die also wahrscheinlich auch vor allem über Geschäftsbeziehungen sprechen. Und man hat eben in der Ukraine schon den Eindruck, dass es falsche Prämissen waren, unter denen Trump hier angetreten ist. Er hat wirklich geglaubt, offenbar, er tritt auf die Bühne mit seiner Autorität, die er glaubt zu haben, und dann werde sich das alles schnell in Luft auflösen. Aber Putin lässt sich eben auf gar nichts ein, hat ihm noch nicht mal den kleinen Finger gereicht. Er will die Ukraine weiter besiegen, und man glaubt in Kiew, das müsste Trump eigentlich auch inzwischen verstanden haben und gesehen haben, aber so wie er sich bisher äußert, nein, er gibt weiterhin Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, die Schuld, seinem Vorgänger Joe Biden die Schuld und so weiter. Und eben nur unter Ferner liefen auch, also oder auch mit eben Wladimir Putin.
Setzt man aber in diesem Bereich auch darauf, dass die EU nochmal doch an einen Verhandlungstisch dazukommt? Oder anders gesagt, woran die EU ja zum Beispiel auch immer festhält, ist diese moralische Unterstützung. Wir haben es zuletzt wieder gesehen zum Jahrestag, also 22. Februar. Der Krieg dauerte 3 Jahre an, als eine große Reisegruppe aus Brüssel sich auf den Weg machte und Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, zum Beispiel wieder dies sagte.
Your courage has inspired us. Europe is with you for as long as it takes. Until the day when the Ukrainian flag will be raised where it belongs, in Brussels, in front of the Berlaymont, at the heart of the European Union.
Wenn sowas nochmal gesagt wird, ne, was kannst du uns sagen, wie nehmen die Ukrainer das noch wahr? Ist es noch glaubwürdig? Ist es wichtig? Was hast du da für ein Gefühl?
Das ist immer noch wichtig für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Europa ist für die Menschen ja auch nicht nur Waffenhilfe. Ne? Das ist das vorübergehende Zuhause für Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die dort arbeiten, die dort in Sicherheit sind. Aus Deutschland kommen täglich Hilfsgüter hier an und die Menschen sind dankbar. Ich höre das immer wieder. Manchmal ist es fast peinlich, wenn mir dann sozusagen persönlich gedankt wird. Und ich denke, wenn man jetzt nach Kiew käme und noch nie hier war, dann wäre man überrascht, wie europäisch diese Stadt einem vorkommt. Also, und die Europäische Union ist natürlich weiterhin das Ziel, dass man da beitritt und möchte dabei sein. Klar ist mittlerweile allen klar, dass sie auch keine Sicherheit garantieren kann. Und es ist auch allen klar, dass es dort immer wieder Regierungen gibt, die russlandfreundlich sind. Du hast schon angesprochen, Ungarn. Aber trotzdem, Europa bleibt der Blick, wohin die Ukrainerinnen und Ukrainer schauen.
Das ist total wichtig, dass du das an der Stelle hier auch nochmal sagst. Man kriegen in Brüssel häufig auch schon gespiegelt, auf manche wirkt es wie hohle Phrasen oder so, aber ist es nicht und daran wird festgehalten.
Genau, und dass es auch nicht selbstverständlich ist, und das muss man halt auch sagen, da ist Ursula von der Leyen ja von Anfang an, die EU-Kommissionspräsidentin, diejenige, die da wirklich kein Blatt zwischen der EU und der Ukraine zulässt, selbst wenn wir ja, ja rechte Regierungen sehen, die sagen, man muss das alles sein. Aber dieses Ziel, glaube ich, und das ist ja eigentlich das Einzige, was die EU wirklich auch in der Hand hat, zu sagen, ja, der Beitritt, das ist eigentlich unser Ziel. Ich will noch mal eins sagen, also so ganz zahnlos ist die EU nicht, wie wir sie jetzt vielleicht hier, wollen wir sie nicht am Schluss so stehen lassen. Was wir nicht vergessen, ist das ganze Thema Sanktionen. Also es wird jetzt gerade das 17. Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet. Klar, man kann sich darüber streiten, was bringt es nicht. Aber über die Jahre ist da schon einiges verboten worden, was Russland wehtut. Allein 250 Milliarden Euro, die hier in Brüssel festliegen, an die Putin nicht rankommt. Und das ist auch etwas, was die EU eben an diesen berühmten Verhandlungstisch mitnehmen kann, dass sie sagt, wir haben Sanktionen, die können wir lockern. Oder eben nicht. Und bei den letzten Gesprächen war auch, dass Putin sagt, ja, er hätte gerne wieder die Möglichkeit, mehr Agrarprodukte zu verkaufen, seine Schiffe in irgendwelchen Häfen anlegen zu lassen. Also es ist vielleicht nur ein kleines Puzzle, was die EU da beisteuern kann, aber das hat sie und da ist sie weiter dran.
Mhm. Gut, dass du das nochmal zusammenfasst. Lass uns einen ganz kurzen Ausblick wagen. Relativ bald steuern wir auf den 9. Mai zu. Wir wissen, ist in Russland ein wichtiger Tag als Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland ja auch in Erinnerung und wird umso mehr begangen auch in Kriegszeiten. Frage vielleicht irgendwie auch schräg, aber dennoch ist sie da. Kann man sich irgendwie einstellen? Wie guckt man auf diesen Tag?
Ja, das ist auch der Sieg der Ukraine natürlich. Klar. Sie war ja damals Teil der Sowjetunion. In der Sowjetarmee waren sehr, sehr viele ukrainische Soldaten. Und insofern ist das auch, gut, der wurde vorverlegt hier auf den 8. Mai, ja, nicht auf den 9. Der 9. ist ja quasi wegen der Siegesparade in Moskau damals eben der Tag, der in Russland begangen wird. Trotzdem wird das sicher in diesem Jahr weniger begangen als sonst, weil es einfach sehr, sehr viele, ja, aktuellere leider Themen gibt. Und ja, man hat natürlich auch die Befürchtung, dass bei so einem Tag dann wieder eine Art von Solidarisierung mit Russland stattfindet. Putin nutzt das ja auch, um eben das groß zu zelebrieren auf dem Roten Platz.
Und hier vielleicht auch die Erwartung, dass wir auch nochmal eine noch größere Offensive militärischer Art vielleicht sehen würden an diesem Tag. Bereitet man sich da irgendwie diplomatisch drauf vor, wenn das überhaupt geht? Wie will man reagieren, oder?
Ja, also es war ja sogar mal die Hoffnung, ob vielleicht Putin das für einen zweiten Friedensanlauf nimmt. Aber ich glaube, die sind inzwischen auch, die gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, hoffentlich nicht nochmal einen erneuten, stärkeren Angriff auf die Ukraine. Ich glaube, man weiß es ehrlich gesagt nicht. Man hat, glaube ich, auch hier in Brüssel bei der EU, bei der NATO aufgehört zu versuchen, in den Kopf von Putin reinzugucken. Ja, man konzentriert sich jetzt eher auf den NATO-Gipfel und wartet einfach ab, was im Mai dann auch passieren wird. Ja.
Letzter Strich drunter. Was könnte Kiew, was könnten wir erwarten? Du beschäftigst dich mit der NATO intensiv. Man bereitet das vor, um da was Großes zu haben, oder was wäre deine Aussicht?
Ja, absolut. Also das, da soll auf jeden Fall von diesem Gipfel im Juni in Den Haag ein ganz starkes Signal auch Richtung Moskau entsandt werden. Wir sind verteidigungsbereit, und dann sind ja immer diese großen Zahlen. Jetzt sind wir bei 2%, 3,5, 5%. Also da sozusagen gibt's gar kein Limit mehr. Aber das ist, glaube ich, was, da will man nochmal Moskau ganz klar sagen. Wir lassen uns hier nicht einschüchtern. Wir rüsten auf. Und
normalerweise ist der mit Donald Trump natürlich als größtes Mitgliedsland der NATO.
Ja,
manchmal gibt es Überraschungen.
Genau, also man rechnet schon damit, dass Trump kommt, und das ist eigentlich nochmal gut, dass du es ansprichst, weil ohne die Amerikaner wird es nicht gehen, was auch immer. Insofern, und da ist ja auch hier der NATO-Generalsekretär, hat ja einen ganz guten Draht auch nach Washington. Jetzt die italienische Ministerpräsidentin ist dort. Das heißt, man wird auch die Verbindungen nach Washington nicht abreißen lassen können. Ja, man kann einfach nur Schritt bei Schritt hoffen, dass es irgendwann eine Lösung gibt.
Also NATO-Gipfel, um es mal konkret zu sagen, 24. 25. Juni hier quasi bei uns um Den Haag, in unserem Sendegebiet hier aus Brüssel heraus. Und da werden wir auch ein paar Sonderfolgen dieses Europa-Podcasts zu diesem großen Anlass nochmal machen.
Punkt.eu war das, und den können Sie natürlich auch nachhören in der ARD-Audiothek. Die Begriffe Kantine oder Mensa, die stehen ja nicht immer nur für gutes und leckeres Essen. An der Hochschule Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern will man das aber ändern. Deswegen haben die Studentinnen und Studenten da ein Projekt ins Leben gerufen. Und zwar wollen sie mehr regionale Zutaten in den Mensagerichten. Wie das funktionieren soll, das hat sich Dominique Kirsteher angeschaut.
Als ehemaliger Student kennt Christian Brechler die Mensa der Hochschule Neubrandenburg gut. Doch das, was auf den Tellern landet, ist häufig weit gereist und in Plastik verpackt. Um mehr Zutaten vom Bauern um die Ecke auf den Speiseplan zu holen, hat er zusammen mit Professor Michael Hart aus dem Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften das Projekt RegioVers initiiert und einen hauseigenen Kooperationspartner gewinnen können.
Die Hochschule Neubrandenburg mit dem Studierendenwerk Greifswald, wir arbeiten mit denen sehr eng zusammen, und die haben von sich aus eine hohe Motivation gehabt, den Verpflegungsprozess zu erneuern oder so anzupassen, dass vielleicht das Angebot mit aktuellen Ernährungstrends einhergeht.
Regionale Lebensmittel in Bioqualität sind ein solcher Ernährungstrend. Nachdem das Projektteam die Situation in Mecklenburg-Vorpommern untersucht hat, war klar, je größer das Netzwerk an kleineren Landwirtschaftsbetrieben ist, desto breiter ist auch die Palette an möglichen Zutaten. Und so stellte sich die Frage,
wie kriegen wir jetzt regionale Kreisläufe hier irgendwie aufgebaut? Und die Zusammenarbeit mit LandwirtInnen aus der Region funktioniert sehr gut. Insofern sind wir optimistisch, dass wir auch bis zum Ende des Projektzeitraums versuchen können, eine Menülinie aufzubauen, die mindestens in Teilen aus bioregionalen Zutaten besteht.
Um das, was später auf den Tellern landen soll, kümmert sich auch Thea Schepe. Sie arbeitet für das Studierendenwerk Greifswald und ist verantwortlich für Nachhaltigkeitsmanagement und Ökotrophologie. Sie hofft, möglichst viele Betriebe aus der Region für das Mensa-Projekt gewinnen zu können.
Wir wollen das wirklich von Betrieben haben, die ganz nah sind. Und es gibt ja Teile unseres Speisenangebotes, die flexibler sind. Also beispielsweise das Salatbuffet und generell auch Gemüsegerichte, seien es Pfannen, Ofengemüse, auch Eintöpfe.
Oder ein Überraschungsgericht. Jede Woche könnte so an einem oder zwei Tagen ein regionaler Teller angeboten werden. Mit Biogemüse oder sogar Fleisch von kleinen Landwirtschaftsbetrieben aus der Region. Das Projekt läuft noch bis zum Herbst nächsten Jahres. Bis dahin will das Projektteam mit ersten Probegerichten in der Hochschulmensa überzeugen.
Und gleich nach den Nachrichten schauen wir etwas genauer. Oh, jetzt habe ich aber was anderes für Sie ganz schnell noch. Ein Falschfahrer auf der A7 Hamburg-Flensburg zwischen Hamburg-Othmarschen und dem Dreieck Hamburg-Nordwest. Da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie ganz rechts, nicht überholen. A7 Hamburg-Flensburg zwischen Hamburg-Othmarschen und dem Dreieck Hamburg-Nordwest ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Gabriela Kühne. Nach der von Moskau überraschend angekündigten kurzen Feuerpause hat der ukrainische Präsident Selenskyj im Gegenzug eine Verlängerung um 30 Tage vorgeschlagen. Dies würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er auf der Plattform X. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für Auswärtige Angelegenheiten Hippe erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen. Ihr zufolge könnte Russland den Krieg jederzeit beenden, wenn es wirklich wollte.
Im hessischen Bad Nauheim sind zwei Männer durch Schüsse ums Leben gekommen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Für Anwohner oder die Öffentlichkeit bestehe aber nach jetzigem Stand keine Gefahr. Der mutmaßliche Tatort vor einem dreistöckigen Haus in Bad Nauheim wurde weiträumig abgesperrt. Es handelt sich um eine Siedlung mit mehreren Mehrfamilienhäusern. Die Hintergründe sind noch unklar. In Israel haben erneut Tausende für einen Deal zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen demonstriert. In Tel Aviv forderte dabei eine ehemalige Geisel Ministerpräsident Netanyahu auf, den Krieg zu beenden. Nach israelischen Informationen befinden sich derzeit noch 24 lebende Geiseln sowie 35 Leichen in dem Palästinensergebiet. Dessen ungeachtet kündigte Netanyahu im israelischen Fernsehen an, den Druck auf die Hamas weiter zu verstärken. In der Fußball-Bundesliga hat sich Union Berlin vorzeitig den Klassenerhalt gesichert mit einem 4:4 gegen Stuttgart. Aus der Sportredaktion Jörg Tegelhütter.
Alle 8 Tore fielen dabei in der ersten Hälfte. Rekord, denn das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie. Union blieb im 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Der VfB tritt im Kampf um die Europapokalplätze auf der Stelle. Im Gegensatz zu Werder Bremen, das mit dem 1:0 gegen den vorletzten Bochum den 4. Sieg in Serie feierte. Und Freiburg, das Hoffenheim 3:2 schlug. Spitzenreiter Bayern München gewann in Heidenheim 4:0 und baute den Vorsprung auf Verfolger Leverkusen aus. Leipzig kam gegen Schlusslicht Kiel nicht über ein 1:1 hinaus. Mainz und Wolfsburg trennten sich 2:2.
In der zweiten Liga hat der Hamburg